Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Kindergartenkinder, Schulkinder, Büroangestellte, Omas und Opas, alle haben gemeinsam, dass sie viel mehr auf Monitore schauen und in Kameras reinschauen als sonst. Der Kindergarten skypt, es gibt Homeschooling, Homeoffice-Konferenzen und FaceTime-Sessions mit den Großeltern. Und so langsam stellt sich eine Online-Videokonferenz Müdigkeit bei so manchem ein.
Ach, ich muss ehrlich sagen, wenn ich den ganzen Tag so in Zoom-Meetings war, dann habe ich abends wirklich Lust auf echten zwischenmenschlichen Kontakt, also im Real Life.
Das ist ein Thema heute im Podcast zum Update am Mittwoch. Außerdem bringen wir euch auf den neuesten Stand, was die Beschlüsse der Bundesregierung angeht. Es geht um Urlaub im Frühjahr und im Sommer und um Boni für Pflegekräfte und um Kurzarbeitergeld gleich bei uns. Außerdem, da freue ich mich sehr drauf, das UFO-Video des Pentagon. Flugobjekte sind da zu sehen, von denen nicht so richtig klar ist, was das ist. Und US-Navy-Piloten sind zu hören, die komplett ausrasten, überrascht sind von der Geschwindigkeit dieser Objekte. Wow, das fliegt wahnsinnig schnell und dann auch noch gegen den Wind. Ein UFO-Experte wird uns diese Flugobjekte einordnen und das Video hier im Podcast zum Update am 29. April 2020. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Neuer Tag, neue Regeln. So schnell ändern sich zumindest gefühlt gerade die Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus. Auch heute gab es wieder neue Vorgaben der Bundesregierung. Interessant zum Beispiel für uns alle eigentlich, die ja gerne ihren gebuchten Sommerurlaub auch antreten wollen. Stefanie Gebert aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Also Außenminister Heiko Maas hat heute die weltweiten Reisewarnungen verlängert. Wen betrifft das? Welche Länder betrifft das?
Das Auswärtige Amt warnt schon seit Mitte März vor touristischen Reisen ins Ausland und das gilt für alle Länder dieser Welt. Das ist auch ein Novum in der Geschichte der Bundesrepublik. Jetzt wurde diese Warnung nochmal erneuert und gilt aktuell bis zum 14. Juni. Das heißt, wer jetzt zu den Pfingstferien was gebucht hat, der ist betroffen.
Mitte Juni, dann gehen auch so langsam in einigen Bundesländern die Sommerferien los. Wie sieht es mit den Sommerferien aus?
Ja, ob da Reisen ins Wasser fallen, wird noch entschieden. Mecklenburg-Vorpommern ist ja das erste Bundesland, das in die Ferien geht, und zwar am 22. Juni. Noch wagt der Außenminister aber keine Prognosen für den Sommer. Heiko Maas sagte im Interview, dass er im ständigen Austausch ist mit den Regierungen der anderen europäischen Staaten.
Und dann werden wir entscheiden müssen nach den Gesprächen mit den europäischen Ländern, mit den Reisezielen, die es nun einmal gibt für viele Deutsche, wie die Lage im Sommer ist. Und dann wird auch erst zu entscheiden sein, ob der Sommerurlaub möglich ist oder nicht.
Jetzt haben wir aber heute auch gehört, dass Österreichs Kanzler Sebastian Kurz gern die Grenzen zu Deutschland so schnell wie möglich für deutsche Touristen öffnen will. Ist klar, der will natürlich, dass wir kommen und auch Geld in Österreich ausgeben. Das passt ja nicht zusammen.
Stimmt, die österreichische Regierung propagiert die Reisefreiheit. Du hast es gesagt, das Land ist natürlich auch stark vom Tourismus abhängig. Und es sind nun mal viele Deutsche, die in Österreich gern Urlaub machen. Es kann sein, dass in den nächsten Wochen bilaterale Lösungen ausgehandelt werden. Also, dass einzelne Länder miteinander vereinbaren, dass gereist werden darf. Allerdings pocht die deutsche Regierung darauf, dass das in Abstimmung mit der ganzen EU passiert und dass es keine Alleingänge gibt. Mal sehen, ob sich da alle dran halten.
Schauen wir nochmal auf die rechtlichen Fragen. Wer jetzt schon eine Reise gebucht hat, zum Beispiel für den Mai, bekommt er sein Geld zurück?
Ja, bei einem Frust über geplatzte Reisen ist das die gute Nachricht des Tages. Mit dieser Reisewarnung des Auswärtigen Amtes haben Kundinnen und Kunden Rechtssicherheit. Das heißt, Urlauber können ihre Reise kostenlos stornieren, wenn die Reise nicht sowieso schon vom Veranstalter, vom Hotel oder der Fluglinie abgesagt wurde. Allerdings, wer im Ausland eine Leistung gebucht hat, der könnte dabei Schwierigkeiten bekommen und auch die Fluglinien sträuben sich, Geld zurückzuerstatten. Ähnlich wie Reiseveranstalter, die würden lieber Gutscheine ausgeben anstatt Geld. So wollen sie sich von der Pleite schützen. Auch die Bundesregierung findet die Idee eigentlich gut, kommt da aber bei der EU-Kommission nicht weiter. Die sagt nämlich, die Verbraucher sollen selbst entscheiden können, ob sie einen Gutschein kriegen oder Geld.
Die Bundesregierung, die hat sich nicht nur mit dem Thema Urlaub beschäftigt, sondern auch mit dem Thema Arbeit. Was wurde da noch beschlossen?
Es betrifft vor allem diejenigen, die in Kurzarbeit sind. Die sollen mehr Geld bekommen, damit die sozialen Folgen der Pandemie ein bisschen abgefedert werden. Das heißt, das Kurzarbeitergeld wird nach dem 4. Monat erhöht und dann nochmal nach dem 7. Monat. Und zwar auf maximal 80% des Nettoeinkommens. Wer Kinder hat, bekommt noch ein bisschen mehr. Darüber muss aber der Bundestag noch entscheiden. Und zum anderen ging es heute auch um einen Bonus für alle, die im Pflegeheim arbeiten. Die sollen für ihren Einsatz in der Corona-Krise eine Prämie kriegen von bis zu 1.000 10.000 Euro. In den letzten Tagen wurde viel gestritten, wer denn diese Prämie zahlt. Und jetzt heißt es, das Geld für den Bonus kommt aus der Pflegekasse. Länder und Arbeitgeber können die Prämie aber nochmal aufstocken, und zwar auf maximal 1.500 Euro. Und davon profitieren sollen auch Azubis und diejenigen, die in der Pflege einen Freiwilligendienst machen.
Die Bundesregierung hat heute viele neue Maßnahmen auf den Weg gebracht zum Schutz vor dem neuartigen Coronavirus. Stefanie Gebert hat einige davon vorgestellt aus unserer Nachrichtenredaktion. Und es gab noch weitere Maßnahmen zum Gesundheitsschutz, die heute diskutiert wurden. Es sollen nämlich mehr Deutsche auf Corona getestet werden als bisher. Dazu hört ihr mehr gleich hier im Update gegen 10 vor 7 in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Corona-Einschränkungen für uns alle und weltweit, die schaden der Wirtschaft in allen möglichen Ländern, retten aber natürlich auf der anderen Seite Leben. So einfach könnte man es sehen, so einfach ist es aber nicht. Denn es werden dadurch natürlich auch Existenzen zerstört, wenn die Wirtschaft zerstört wird. Und es werden Leben gefährdet, wenn die Wirtschaft den Bach runtergeht. Freiburgs Oberbürgermeister Boris Palmer, der hat dieser Tage argumentiert, hier im Sat.1 Frühstücksfernsehen.
Und insoweit müssen wir abwägen, ich sage es Ihnen mal ganz brutal, wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären, aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen. Aber die weltweiten Zerstörungen der Weltwirtschaft sorgen nach Einschätzung der UNO dafür, dass der daraus entstehende Armutsschock dieses Jahr 1 Million Kinder zusätzlich das Leben kostet. Und da sieht man, es ist ein Medikament mit Nebenwirkungen. Wir müssen es richtig dosieren.
Tja, die einen finden solche Aussagen wie die von Herrn Palmer ganz, ganz schrecklich. Und andere sagen, klar, Boris Palmer hat da einen Punkt. Und außerdem sollte es kein Tabu sein, darüber auch zu sprechen. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat ja gerade auch erst gesagt, der Schutz des Lebens steht eben nicht über allem. Rita, was sagst du als Philosophin?
Ja, das kommt mir einigermaßen zynisch vor, wenn ich das verfolge. Denn andererseits wird ja mit dem Schutz des Lebens argumentiert, selbst wenn man jetzt Armut, Klima und weiteres aus dem Keller holt, was im Übrigen schon seit Jahren ein Problem war. Aber wir wollen ja nicht zynisch werden. Auch die Formulierung sowieso tot ist natürlich eine, über die man nachdenken kann, denn Sterblichkeit vollzieht sich natürlich in jedem Leben, aber auf welche Weise man stirbt, das kann ja schon auch noch entscheidend sein. Also ich glaube, es gibt hier einen großen Streit, zum einen um die ethischen Modelle, die dahinter stehen, aber es geht auch um Wahrheitsmodelle. Wer hat denn jetzt Recht? Hören wir auf Wissenschaft? Hören wir auf den viel zitierten gesunden Menschenverstand und so weiter? Und das kann einen, wenn man philosophisch zuhört, schon mal ein bisschen nervös machen.
Die Frau, die ihr hier bei uns hört, das ist Rita Molzberger. Sie ist Philosophin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Köln. Rita, es gibt ja nun auch in der Philosophie unterschiedliche Richtungen. Der Utilitarist, der würde gerade wahrscheinlich tatsächlich knallhart abwägen und sich fragen, ob die aktuellen Corona-Maßnahmen der Mehrheit der Leute nutzen, oder?
Manche würden das sicher tun. Also es gibt auch im Utilitarismus unterschiedliche Strömungen, aber es geht hier im Allgemeinen um Nützlichkeit. Werte werden nur dann anerkannt, wenn sie Nutzen bringen, und zwar entweder dem Einzelnen oder der Gesellschaft. Und ja, dieser Argumentation sind gerade recht viele politische Äußerungen anhängig, glaube ich. Das Problem ist, dass es dann natürlich schnell auch zu Zahlen mäßigen Überlegungen kommt, also wie viel müssen wir opfern dafür, dass so und so viel dann gewonnen wird. Und damit bringen wir uns schnell ethisch in Teufelsküche, denn zu sagen, na dann opfere ich mal 500 Leben dafür, dass ich 5000 gewinne oder so, da wissen wir genau, dass wir das qualitativ nie einholen können, wenn wir so quantitativ denken.
Wie gehen wir denn jetzt mit diesem Streit um? Weil manche sagen ja, stopp, Menschenleben sind nicht verhandelbar, Ende der Diskussion. Aber das kann es ja auch nicht sein. Wie findest du so eine Herangehensweise? Muss das ein Tabu sein oder können wir nicht drüber reden?
Nee, ich glaube, das sind zwei verschiedene Dinge. Ob man sagt, stopp mit dem Gespräch, oder das und das ist für mich nicht verhandelbar. Also ich halte es für falsch, das Gespräch abzuschneiden. Man darf aber ja im Gespräch sagen, das und das ist für mich nicht verhandelbar. Grundfalsch ist immer, die Diskussion abzuschneiden, gerade in der Demokratie, die jetzt erweisen muss, dass sie funktioniert. Aber dass man argumentativ Haltepunkte definiert, um sie dann auch zu vertreten, das ist gut so. Denn so ein Anything Goes ist ethisch eigentlich eine Bankrotterklärung.
Jetzt ist es ja oft so, dass wir darüber nachdenken, okay, wenn ich an die große Masse denke und so viele Leute waren es jetzt nicht in Deutschland, die infiziert waren, auch nicht viele gestorben bisher. Ich kenne auch niemanden, also macht mir das vielleicht nicht so richtig Sorgen. Aber wenn ich dann darüber nachdenke, dass mein Papa Raucher ist, dass er betroffen wäre, dann mache ich mir schon Sorgen. Also schaut man da eher auch mal auf sich als aufs Ganze?
Ja, ich glaube schon, dass das ein Lackmustest für das eigene Denken sein kann. Ob das noch abstrakt und weit weg ist und wir dann sozusagen bequem argumentieren können oder ob das näher an mich heranrutscht. Wenn wir einen Gedankenschritt weitergehen, wie du das ja jetzt auch vorgeschlagen hast, und mal an die Menschen denken, die um uns herum sind oder uns selbst in diese Lage versetzen, möchte ich beatmet werden und dann ausgeschaltet werden, weil andere wichtiger sind oder so, dann kommen wir recht schnell dazu, dass unsere vielleicht voreiligen Argumentationen doch nochmal überdacht werden müssten.
Ist das nicht auch ein Luxus, dass wir überhaupt darüber diskutieren können, weil wir eben in Deutschland diese relativ gute Ausgangslage haben, noch im Moment, was die Krankheit angeht?
Luxus würde ich nicht sagen, vielleicht eher sogar ein Privileg, weil wir noch etwas mehr Zeit haben, als man woanders hatte. Aber das Phänomen ist ja überall das Gleiche. Die Menschen sind auf sich zurückgeworfen. Viele spüren die eigene Sterblichkeit und die der anderen nochmal anders als vorher, weil es ja immer klar war, dass alle Menschen sterben, aber jetzt fühlt man sich so konkret bedroht. Und wir haben so das Gefühl, jetzt etwas aufs Spiel zu setzen und viel gewinnen, aber auch viel verlieren zu können. Und was sich vor allen Dingen zeigt, meiner Meinung nach, ist, dass nicht jede Krise eine Chance ist. Wir hatten uns so dran gewöhnt, so zu denken, ne, im Fortschrittsglauben. Immer wenn wir in irgendeine Krise geraten, machen wir was Tolles draus. Aber jetzt gerät das ins Wanken. Diese Krise ist zunächst mal eine Krise und daran wird sich sehr viel entscheiden.
Und keiner gewinnt.
Das wissen wir nicht. Ne? Das ist ein Teil des Problems, dass es so unwägbar ist und wir die Zukunft eben nicht festlegen können, zumal ja auch wissenschaftliche Studien und Meinungen in Tagesform wechseln. Also wir haben da wenig, woran wir uns festhalten können oder woran wir definieren könnten, wie es jetzt in Zukunft weitergehen soll. Und deswegen sage ich, wir müssen uns auf Werte festlegen, anhand derer wir argumentieren wollen.
Ein Armutsschock, der Menschenleben kosten kann, wie es Freiburgs Oberbürgermeister Boris Palmer von den Grünen sieht, versus jetzt direkt Menschenleben retten. Gedanken dazu von Philosophin Rita Molzberger.
Deutschlandfunk Nova. Update.
An eine Alltagsschutzmaske zu kommen, das ist ja gerade nicht mehr wirklich das Problem. Entweder ihr habt euch irgendwie so eine selbstgebastelte gekaufte oder selbstgebastelte von Freunden geholt. Mittlerweile gibt es aber auch im Discounter oder im Drogeriemarkt die zu kaufen oder sie werden euch kostenlos gegeben zum einmal tragen und wegwerfen, wenn ihr irgendwo einkaufen geht. Viele Ärztinnen und Ärzte, die klagen aber weiterhin darüber, dass bei ihnen in der Praxis die medizinische Schutzausrüstung trotzdem noch knapp ist und einige machen seit einer Woche darauf aufmerksam, indem sie sich ausziehen. Sie fotografieren sich dann und stellen die Fotos ins Netz, habt ihr sicher schon gesehen, und schreiben dann eben dazu, wollt ihr, dass wir so euch behandeln? Wo es momentan hakt, das hat unser Update-Reporter Christian Schmidt recherchiert. Was fordern denn die Ärztinnen und Ärzte?
Sie fordern einfach einen sicheren Nachschub von Schutzausrüstung unter diesem Hashtag blanke Bedenken. Also du hast es schon gesagt, die fotografieren sich nackt, zum Beispiel nur mit so einem Stethoskop bedeckt, um eben zu zeigen, Leute, es wird knapp. Es geht vor allem um Masken, die du schon erwähnt hast, und es geht auch um Handschuhe und um solche Overalls, so ähnlich wie Maleranzüge. Das sind alles Einwegprodukte, die kann man nicht wiederverwenden. Und deshalb ist eben dieser ständige Nachschub wichtig, weil sich in den letzten Tagen was verändert hat. Die Praxen, die werden nämlich wieder voller.
Aber nicht wegen Corona-Erkrankten, oder? Die Zahlen bleiben ja relativ stabil.
Nee, indirekt. Also bis vor 10 Tagen, da konnte man sich noch für die Arbeit krank melden, indem man einfach nur beim Arzt angerufen hat. Damit hat man die Praxen deutlich entlastet. Das ist aber jetzt nicht mehr so. Seit dem 20. April, da müssen kränkelnde Arbeitnehmer wieder beim Arzt so richtig persönlich vorsprechen. Und jetzt kommen wieder viel mehr einfach in die Praxis, meinetwegen mit einer leichten Erkältung. Dafür braucht aber der Arzt auch schon eine Maske. Und da steigt gerade im ganzen Land der Verbrauch enorm. Das sei ein Riesenproblem, sagt Dr. Hannes Blankenfeld. Er hat diesen Hashtag blanke Bedenken mit ins Leben gerufen.
Sie müssen dann das halt gegebenenfalls mehrfach am Tag anziehen. Und wenn Sie das für leicht erkrankte, aber potenziell infizierte Patienten verbrauchen, dann fehlt es Ihnen nachher, wenn Sie es dringend brauchen, wenn Sie zu Hause zum Beispiel schwerer erkrankte Patienten besuchen müssen.
Aus dem Gesundheitsministerium hört man aber, hey Leute, macht euch keine Sorgen, wir haben alles unter Kontrolle.
Ja, wir sind auch gerade an so einem Punkt, wo es wieder bergauf gehen könnte. Der bayerische Wirtschaftsminister Aichwanger, der hat heute nochmal betont in der Pressekonferenz, es sei genug Schutzausrüstung da. Ich habe vorhin mit einem Sprecher der Kassenärztlichen Bundesvereinigung telefoniert. Der hat mir erzählt, ja, es ist schon knapp, aber die Lage, die hat sich deutlich entspannt. Gerade läuft die Produktion wieder an und es wird besser. Aber trotzdem müssen die Ärzte eben jeden Tag aktiv recherchieren, wo sie denn irgendwie an Overalls und Masken Masken rankommen. Und da kommt ganz schön viel Spam rein, hat mir Dr. Blankenfeld erzählt.
Ich kriege nur Wild-Wild-West-Angebote. Da kann ich dann für 10 Euro, 15 Euro die Maske was kaufen. Wir können als Einzelpersonen oder als kleine Unternehmer in der Praxis ja gar nicht überprüfen, ob das, was uns angeboten wird, den Standards entspricht. Wir sehen daher natürlich vor allen Dingen zentrale Strukturen in der Aufgabe, die Versorgung mit dem entsprechenden Schutzmaterial sicherzustellen.
Versorgung durch zentrale Strukturen, das heißt, die Bundesregierung soll es regeln.
Ja, da fordern die Ärzte zumindest, dass diese Regelung wieder abgeschafft wird, dass alle Leute wegen Krankschreibungen einfach beim Arzt persönlich vor Ort vorsprechen müssen. Und es sollte schon zentral irgendwie geregelt werden, wo es welches Material und vor allem wie viel für wen gibt. Das ist nämlich gerade alles ein bisschen chaotisch. Manche Ärzte haben Masken, haben Handschuhe, Anzüge, alles gebunkert. Und in manchen Praxen gibt es nichts mehr.
Jetzt ist zumindest ja schon der Nachschub wieder besser geregelt, Lieferketten aus China funktionieren wieder. Können da die Ärzte nicht aufatmen eigentlich?
Dass es gerade besser läuft als noch vor ein paar Wochen, das sagen auch die Ärzte von dieser Aktion Blanke Bedenken. Aber falls es jetzt nochmal eine zweite Erkrankungswelle geben wird, und das könnte durchaus sein nach weiteren Lockerungen, dann wird es wieder knapp. Und darauf wollen sie eben aufmerksam machen.
Wie sieht es mittlerweile aus mit Schutzkleidung für Ärztinnen und Ärzte oder auch für Pflegepersonal hier bei uns in Deutschland? Infos von Christian Schmidt aus unserem Update-Team.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In Brasilien, da sind innerhalb weniger Wochen mehr als 5000 Menschen mit Covid-19 gestorben. Und gestern gab es 474 Tote innerhalb nur eines Tages. Ein neuer Negativrekord im Land. Und Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro, der witzelt eigentlich nur. Generell reagiert er auf die Corona-Epidemie in seinem Land gerne mal mit Verharmlosung oder auch Spott. Gerade sieht es aber so aus, als könnte ihm das auf die Füße fallen. Es gibt nämlich Meldungen, dass dem Militär die Regierungsarbeit gar nicht gefällt und der Einfluss des Militärs in Brasilien wachsen könnte. Ivo Maruschik ist unser Korrespondent für die Region. Ivo, was ist denn dran an diesen Meldungen, dass das Militär in Brasilien an Einfluss gewinnt?
Ja, das ist völlig richtig. Das Militär hat jetzt schon relativ viel Einfluss. Bolsonaro hat ja ein Viertel des Kabinetts mit hohen Offizieren oder mit ehemaligen Offizieren besetzt. Das heißt, die sitzen jetzt schon wirklich an den Schaltstellen der Macht. Und jetzt hat Bolsonaro durch ziemlich ungeschicktes Verhalten ja noch einen wichtigen Minister verloren. Und das führt dazu, dass er letztendlich sich nur noch auf das Militär im Moment verlassen kann. Das heißt, er ist auf Gedeih und Verderb den Militärs in der eigenen Regierung ausgeliefert. Und ja, insofern stimmt es, das Militär entscheidet jetzt eigentlich darüber, ob er sich in Brasilien an der Macht halten kann oder nicht.
Wie ist denn die Situation rund um Corona momentan im Land?
Wir haben in Brasilien jetzt wirklich langsam einen Hotspot. Also bis jetzt war es noch einigermaßen erträglich, aber jetzt haben wir die ersten Krankenhäuser, die überfüllt sind. In Rio de Janeiro gibt es Krankenhäuser, die können keine Kranken mehr aufnehmen, geschweige denn, dass sie sie vernünftig versorgen können. In Manaus im Amazonasgebiet, einer Millionenstadt, da arbeitet man schon mit Massengräbern. Da sind schon Massengräber ausgehoben worden. Da stehen schon die Kühlcontainer auf der Rückseite der Krankenhäuser. Also wir bekommen aus Brasilien seit der letzten Woche eigentlich Bilder, wie wir sie bis jetzt nur aus New York oder aus Bergamo kannten.
Und kann man das dem Präsidenten Jair Bolsonaro in die Schuhe schieben? Wie ist sein Umgang mit der Corona-Pandemie?
Naja, nach wie vor sagt er, man muss überhaupt nichts machen. Er hat ein bisschen die Tonlage geändert. Bis jetzt hat er immer gesagt, ach Corona, das ist doch, da ist doch nichts dran. Das kann einem Brasilianer nichts anhaben. Das ist nur eine kleine Grippe. Gestern hat er eine völlig neue Tonlage gegriffen. Das war eine Antwort auf die Frage, was er zu den 5000 Toten sagt, die es mittlerweile in Brasilien gibt, mehr als in China. Und sinngemäß sagt er ungefähr, na und, was soll ich denn da machen? Ich bin zwar Messias, aber ich kann auch kein Wunder bewirken. Messias muss man erklären, da witzelt er drüber, weil sein zweiter Vorname Messias ist. Aber er sagt im Prinzip, ja, was sollen wir da machen? Das müssen wir hinnehmen und wir können nichts machen. Nach wie vor ist seine Politik die, wir können nichts machen gegen Corona. Wir müssen das einfach laufen lassen, weil ansonsten geht hier die Wirtschaft zugrunde.
Und wie sieht es aus in der Wirtschaft? Sind Auswirkungen zu spüren oder ist es so, dass das durchaus was bringt, dass er nichts macht?
Nein, die Auswirkungen sind ganz massiv und man muss sich auch vor Augen halten, die Situation in Brasilien ist eine andere als in Europa. In Europa gibt es ja immerhin noch ein Auffangnetz, aber in Brasilien, wenn es da zu Stillstand kommt, und das passiert ja tatsächlich auch schon, Bolsonaro will zwar keine Beschränkungen, aber teilweise sind die Gouverneure oder die Bürgermeister vorangeprescht und haben Ausgangsbeschränkungen erlassen. Teilweise funktioniert die Wirtschaft auch nicht mehr, weil sie von den Lieferketten abhängt. Also es gibt jetzt schon massive Auswirkungen auf die Wirtschaft, aber besonders schlimm ist, viele Menschen, die leben von der Hand in den Mund, die haben keine Reserven, die leben als Tagelöhner teilweise als Hauspersonal, die haben von heute auf morgen überhaupt keine Einkünfte mehr und ja, die wissen jetzt auch nicht mehr, wie sie weitermachen sollen, die leiden tatsächlich Not und Hunger.
Der Umgang mit der Corona-Epidemie in Brasilien und die Entwicklungen im Land, Hintergründe von Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Ivo Maruschek.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Zoom boomt. Im Dezember, da haben nur 10 Millionen Menschen und auch Unternehmen das Videotool benutzt. Inzwischen sind es mehr als 300 Millionen, die Zoom nutzen. Rechnet euch da bitte mal den prozentualen Zuwachs pro Quartal aus. Das ist doch Wahnsinn, oder? Es gibt aber auch mehrere Haken. Über die Hacks und den zweifelhaften Datenschutz bei Zoom haben wir bereits berichtet. Außerdem, und das merken wir alle eigentlich, Videokonferenzen, egal ob Zoom, Skype oder was auch immer, FaceTime, die nerven so langsam. Irgendwie ist es so, dass einer in der Gruppe immer vergisst, sein Mikrofon auszuschalten. Und es ist auch nicht mehr witzig, wenn die Kinder ins Bild crashen. Und es fehlen echte menschliche Komponenten dabei. Das Ganze hat bereits einen Namen, dieses Nerven, nämlich Zoom-Fatigue. Wir werden müde vom vielen Skypen, Zoomen und FaceTimen. Unserem Reporter Martin Krinner geht es so und er hat sich heute mal mit einem Kommunikationsexperten darüber unterhalten, was wir da machen können.
Mir fallen inzwischen einfach keine Ausreden mehr ein. Ich bin gestern nämlich schon wieder eingeladen worden. Zum Bier, Wein, Cocktail, wie hieß es, zum Getränk meiner Wahl von ein paar Kollegen. Eine nette Geste eigentlich, aber halt schon wieder nur daheim. Am Schreibtisch, vor dem Rechner, per Videokonferenz. Ey Leute, geht's noch trauriger? Okay, ich sehe es ja ein. Wer alleine zu Hause in der Bude sitzt, der sehnt sich vielleicht nach so ein bisschen Nähe. Und wenn es nur diese zwischenmenschliche Fernwärme ist, die darüber kommt. Aber was mich, wenn ich Feierabend habe, einfach tierisch nervt, das ist dieses ewige Gesumme, Geskype, Gewhatsappe. Da trinke ich doch wirklich lieber alleine. Und mit dieser Meinung bin ich nicht ganz allein.
Ach, ich muss ehrlich sagen, wenn ich den ganzen Tag so in Zoom-Meetings war, dann habe ich abends wirklich Lust auf echten zwischenmenschlichen Kontakt, also im Real Life.
Dirk Eilert ist Kommunikationstrainer, Coach und Buchautor und verbringt zurzeit ebenfalls den größten Teil seiner Tage in Seminaren und Meetings vor dem Rechner. Und er kennt gleich eine ganze Handvoll Gründe, warum uns diese langen Videokonferenzen immer wieder so müde machen.
Der erste Faktor ist Monotonie.
Und das hat jetzt nichts mit dem Unterhaltungswert der Leute zu tun, die man da gerade trifft, sondern das ist ein Grundproblem von Online-Meetings. Wir schauen nämlich zwangsläufig die ganze Zeit immer auf den gleichen Punkt, auf den Monitor. Und nicht nur das.
Dann die Monotonie unter Umständen auch dadurch, dass man die ganze Zeit beschallt wird, dass es eine Frontalbeschallung ist, dass nur einer spricht, dass wenig Interaktion auch drin ist.
Und dass diese Frontalbeschallung immer aus der gleichen Richtung kommt, egal wer gerade redet, nämlich vom Computer. Und wegen dieser allgemeinen Monotonie ist der erste Tipp von Dirk Eilert gegen die Zoom-Fatigue für Abwechslung sorgen. Während der Sitzung mal aus dem Fenster schauen, vielleicht ganz bewusst in die Ferne, also irgendeine Sache anschauen, die 50 oder 100 Meter weit weg ist. Und häufiger mal eine Pause machen oder zumindest vorschlagen. Und diese Pausen dann auch wirklich ganz bewusst nutzen. Und das heißt, nicht noch schnell die nächste Mail checken, sondern wirklich aufstehen, rumlaufen und ganz bewusst was anderes machen.
Ein weiterer Müdigkeitsfaktor ist, dass die nonverbale Verbindung zum anderen schwerer fällt.
Und damit meint er vor allem den Blickkontakt.
Der fällt eben hier weg, weil wir gucken mehr aneinander vorbei. Weil wenn ich dir in die Augen gucke auf dem Monitor, gucke ich ja an meiner Kamera vorbei. Und du machst das Gleiche. Wenn ich dich wirklich angucken möchte, müsste ich direkt in die Webcam gucken. Dann hättest du zu mir eine echte Verbindung, weil du das Gefühl hast, ich gucke dich wirklich an, was ich ja nicht wirklich tue.
Und um dieses Problem zu lösen, hat Dirk Eilert jetzt leider keinen richtigen Tipp auf Lager, sondern nur einen Wunsch. Und zwar einen an die Bildschirmhersteller.
Es braucht andere Monitore da, wo die Webcam direkt in die Mitte des Monitors quasi hinter das Display eingebaut ist, damit wir, wenn wir auf die Mitte des Bildschirms gucken, den anderen quasi wirklich angucken.
Der ideale Zoom-, Skype- oder WhatsApp-Bildschirm wäre also eigentlich ein Teleprompter. Den hat aber leider keiner daheim. Und dann sieht Eilert noch ein weiteres Problem.
Ein anderer Punkt ist, dass sich die Gefühle schwerer übertragen. Also wir haben sogenannte Spiegelneuronen im Kopf, die simulieren quasi deine Körpersprache in meinem Kopf. Das sorgt dafür, dass sich deine Emotionen auf mich übertragen. Und Studien haben gezeigt, dass wenn wir ein Video betrachten, diese Spiegelneuronen nur halb so aktiv sind, wie wenn wir uns real sehen.
Und das bedeutet Ärger, Freude, Überraschung, Heiterkeit, also alle Emotionen, die ich im direkten Gespräch mit einem Menschen an seiner Körpersprache relativ leicht erkennen kann, kommen über den Bildschirm einfach nicht so richtig rüber.
Und deswegen ist hier mein Tipp, um das auszugleichen, Gefühle wirklich bewusst auszusprechen und auch anzusprechen beim anderen, weil das aktiviert dann wieder auch unser limbisches System, wenn wir bewusst über Gefühle sprechen, also unser Emotionszentrum im Kopf.
So, und für mich heißt das jetzt, ich schaue in Zukunft mehr aus dem Fenster und nehme das auch den anderen nicht mehr so übel, wenn die das machen. Ich gehe zwischen zwei Meetings mal raus vor die Tür und wenn ich etwas toll finde, dann sage ich das auch. Allerdings, zum Bier trinken stehe ich auch in Zukunft auf und gehe raus. Don't drink in Skype.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Euer Mittwochs-Update hier bei uns in Deutschlandfunk Nova. Sind Sie erst vor kurzem hier angekommen, die Außerirdischen mit ihren Raumschiffen, oder sind Sie schon lange mitten unter uns? UFOs werden ja immer wieder gesichtet. Gerade am Wochenende hat mich ein Freund aus Spanien angerufen, der über Mallorca nachts was gesehen haben will tatsächlich. Aber auch Piloten oder Drohnenpiloten sehen immer wieder unidentifizierte Flugobjekte. Und das Pentagon, das hat jetzt Videos von Navy-Piloten veröffentlicht, die UFOs zeigen sollen. Darin zu hören sind auch die Piloten, die sich über die Sichtungen unterhalten. Der eine sagt, guck dir das Ding an, es fliegt gegen den Wind und es dreht sich sogar. Die Videos sind schon länger im Umlauf, sie waren vor einigen Jahren von US-Medien geleakt worden, aber jetzt hat das Pentagon sie eben nochmal offiziell veröffentlicht, um zu zeigen, die Videos sind echt, aber erklären kann sich das US-Verteidigungsministerium das Ganze angeblich nicht. Wir sprechen darüber mit Hans-Jürgen Köhler. Er betreibt in Hessen eine UFO-Meldestelle, das zentrale Erforschungsnetz außergewöhnlicher Himmelsphänomene, und er hat auch gerade hier in Deutschland mit vielen UFO-Sichtungen zu tun. Hallo, Herr Köhler.
Guten Abend.
Sie kennen diese Videos der US-Piloten. Was gibt es für Erklärungen für diese Flugobjekte, die man darin sieht? Was könnte das sein?
Das zeigt eigentlich nur einen unscharfen Fleck in der Ferne. Und er bewegt sich nicht, obwohl es herumspringt, wenn die Kamera die Zoom-Einstellung ändert. Es sieht so aus, als würde am Ende endgültig mit hoher Geschwindigkeit das Teil wegflitzen. Aber es ist eigentlich nur die Kamera, die das Objekt nicht mehr verfolgt, kombiniert mit einer Änderung des Zooms, die dann den Eindruck von Geschwindigkeit erweckt. Und das sind halt dann die Geschichten, wo dann das große Rätselraten gibt. Und das kann alles gewesen sein. Das kann eine Testdrohne gewesen sein. Das kann ein Flugziel gewesen sein für die Manöverflüge. Nichts Besonderes.
Moment, das sind ja nun mal US-Piloten, Navy-Piloten, die das Ganze kommentieren da im Hintergrund. Und die wissen ja, was sie tun. Sie wissen auch, ob sich ein Objekt bewegt oder nicht. Die kommentieren das ja mit, oh, das ist mit hoher Geschwindigkeit unterwegs, gegen den Wind.
Ja, aus dem einfachen Grunde, weil die in dem Moment einen wahnsinnigen Stressfaktor haben. Weil bei diesen Übungsflügen werden die ja nicht vorbereitet, mit was sie konfrontiert werden. Und wenn man da zum Beispiel eine Testdrohne da in dieses Zielgebiet einfliegen lässt und sie damit konfrontiert, dann müssen sie innerhalb von Sekunden reagieren und dann dieses Geschehen kommentieren. Und dabei kommt es natürlich dabei raus.
Jetzt ist es aber ja so, dass wenn das tatsächlich Drohnen wären, die für Testzwecke da hochgeschickt werden, damit die Piloten auch getestet werden können, warum sagt dann das US-Verteidigungsministerium, wir wissen auch nicht, was das ist?
Ja, weil logischerweise die ganzen Übungen natürlich auch in einem gewissen Geheim unterliegen. Man will ja da auch der Gegenseite nicht zeigen, wie man übt und welche Dinge man einsetzt.
Warum veröffentlichen die das dann jetzt?
Das ist eigentlich daher, weil seit 2007 ist das erste Filmchen in der UFO-Verschwörungskreisen eingetaucht und 2017 kam dann das zweite Video auf den Markt, wo dann praktisch durch undurchsichtige Kanäle weitergeleitet worden ist. Und seitdem geistert es herum. Hm. Und jetzt hat praktisch 2020, ja, man sich dann durchgerungen, da halt mal eine Stellungnahme zu machen und sagen, okay, die Filme sind wirklich von uns, um den Spekulationen nicht noch weiteren Lauf zu geben. Ne?
Jetzt haben wir hier in Deutschlandfunk Nova schon häufig über die SpaceX-Satelliten gesprochen und Sie haben uns im Vorgespräch gesagt, viele Menschen melden sich bei Ihnen, die sehen eben diese SpaceX-Satelliten, die in Unmengen da hochgeschossen werden momentan. Was sind das für Leute, die sich bei Ihnen melden?
Das sind eigentlich alle Menschen und uns dann immer die Frage stellen, was fliegt denn da Unheimliches über den Himmel? Da habe ich eben eine Sternenkette beobachtet oder eine Perlenkette oder ich habe jetzt bei 111 habe ich aufgehört zu zählen. Und das ist natürlich immer das, was die Leute beeindruckt. Und dann kommt halt auch immer die Gegenfrage, wenn ich dann die Erklärung den Leuten sagen kann, dass es sich um die Starlink-Satelliten gehandelt hat, warum man in den Medien darüber nichts erfährt. Und dann sage ich halt immer auch, doch, die bringen schon was. Aber es ist halt immer ein Unterschied, ob in der Zeitung auf Seite 5 darüber was geschrieben ist und man es dann tatsächlich abends dann oder in der Nacht dann draußen im Freien sieht.
Die Starlink-Satelliten von SpaceX, die sind natürlich schnell zu erklären, aber was gibt es für Anrufe, wo sie wirklich in Erklärungsnot kommen?
Also in Erklärungsnot bin ich ja noch nie so groß gekommen, aus dem einfachen Grunde, weil die normalen Stimulus gemeldet werden. Das sind astronomische Erscheinungen, was im Moment jetzt gerade durch dieses tolle Wetter, wo wir die letzten Wochen hatten, natürlich auch dazu beigetragen hat. Einmal, dass man die Starlink-Satelliten schön gesehen hat. B, halt Venus zum Beispiel jetzt am Westhimmel immer ordentlich powert. Das sind so die normalen Dinge ganz einfach. Und wenn dann natürlich auch mal eine helle Feuerkugel reinkommt, der große Bruder einer Sternschnuppe, was wirklich auch spektakulär aussieht, das bringt natürlich die Leute auch zum Staunen.
Hans-Jürgen Köhler zu UFO-Videos, zum Beispiel zu dem, das das Pentagon gerade rausgegeben hat. Er betreibt in Hessen eine UFO-Meldestelle und er sagt, das sind wahrscheinlich Drohnen, die da zu sehen sind. Und die Starlink-Satelliten, die sehen wir am Donnerstag wieder um 21.58 Uhr sehr gut. Und außerdem ist momentan die ISS auch sehr gut zu sehen. Mitten in der Nacht, irgendwann zwischen 4 und 5 Uhr, sieht man die ISS vorbeidüsen. Also alles keine UFOs, die kennen wir, die Objekte da oben. Und das war es von uns, das war das Update am Mittwochabend mit Ralf Günther. Euch einen schönen Abend. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.